Bonjour et bienvenue chez Besenwagen. Quel triomphe pour la France à l'issue du Tour de France des femmes 2025. Après les deux victoires d'étape de la Bretonne Maëva Skiban, la champenoise Pauline Ferrand-Prévot déclasse ses concurrentes et devient la première française à s'emparer du maillot jaune depuis Jeannie Longo en 1989. Quelle performance seulement un an après son retour au VTT. Et maintenant, décortiquons l'étape dans le Besenwagen.
So, vielen Dank. Merci an Manon bei Männer Tour de France schon abgeliefert. Und danke jetzt nochmal. Das letzte französische Intro für dieses Jahr. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und einer hat mir schon geschrieben, aber ab jetzt ist Spanien gefragt. Wer Spanisch kann oder einen Freund, Freundin, Nachbarn, etc. hat, der Spanisch spricht und ein bisschen Radsportaffin ist, meldet euch. Bald ist es soweit. Erstmal danke, ihr seid in der Spezialfolge zur Tour de France Femme avec Zwift gelandet. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Lynn Teutenberg.
Wir freuen uns, dass Lynn Teutenberg wieder hier als Expertin uns beiseite steht. Und Lynn hat schon gesagt, so Sonntagabend kann ich dich aufnehmen, weil da muss ich Rennen fahren. Lynn, wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Italien, in Fiorenzola und fahre Bahnrennen hier mit der Nationalmannschaft.
Und da fährt man immer abends anscheinend.
Hier fahren wir immer abends. Das ist auch ganz gut, weil die Bahn ist offen. Und hier ist wirklich Sommer. Im Gegensatz zu Deutschland erreichen wir hier doch die Temperaturen von 30 Grad. Da ist dann abends ein bisschen angenehmer.
Okay, wie lange seid ihr noch da?
Bis zum 6. fahren wir noch Rennen und dann am 7. geht es wieder nach Hause.
Nice.
Genau.
Ja, und du hast jetzt heute Morgen erstmal die Etappe nochmal nachgeschaut, hast du gerade gesagt?
Ja, wir hatten halt gestern Omnium und sind halt dann die ganze Zeit eigentlich Rennen gefahren. Die Pausen waren auch relativ kurz, da kam ich dann nicht dazu. Habe ich heute Morgen beim Frühstück bis jetzt gerade eben kurz vor der Aufnahme noch schnell nachgeschaut, was überhaupt gestern so passiert ist.
Und wie ist dein Eindruck?
Ja, erstes Fazit. War auf jeden Fall gestern nochmal richtig Radrennen. Da ging es ja wirklich von Anfang an richtig los.
Auf jeden Fall.
Also Van der Breggen, die wollte ja nochmal alles probieren. Hat dann nicht ganz gereicht am Ende. Aber die ist ja richtig früh schon losgefahren und ja dann auch immer wieder.
Ja, die hat auf jeden Fall die Brechstange rausgeholt. Ja. Ne? Die wollte das unbedingt.
Ja. Das hat mich so ein bisschen an Primoz Roglic erinnert. So zum Ende der Tour de France nochmal irgendwie mit der Brechstange versuchen, irgendwas zu machen.
Genau, nochmal alles zu
taktisch
probieren.
Aber we were perfect. Tactically we were perfect.
Nur, dass bei ihr nicht ganz so viel auf dem Spiel stand und eine Teamkameradin irgendwie ums Podium gefahren ist.
Stimmt, ja.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Ja, ich meine, die hatte ja dann auch eigentlich nichts mehr so richtig zu verlieren und dann zu sagen, okay, jetzt alles oder nix nochmal. Wenn sie weiß, dass sie am Ende sowieso bei den Besten da nicht mithalten kann, warum nicht? Also.
Ja, stimmt.
Aber fandest du das eine Überraschung, dass sie, wenn wir jetzt mal kurz bei ihr bleiben, dass sie am Samstag so viele Probleme hatte, also früh schon Probleme hatte?
Schon. Also ich hätte schon gedacht, dass sie da besser mitfahren kann. Aber vielleicht hat sie halt dann auch irgendwie diese Giro-Tour-Kombi, wie auch die anderen, nicht ganz so gut verkraftet. Aber ja, ich war schon überrascht, dass sie da eigentlich gar nicht so richtig vorne gut mitfahren konnte.
Es gibt jetzt keine, die Giro und Tour auf einem hohen Niveau mitgefahren ist.
Gigante. Aber ja, die hat ja dann gestern auch relativ viel verloren, was jetzt auch nicht unbedingt an den Beinen lag, sondern eher an der Technik-Backup, würde ich sagen.
Ja. Ich würde sagen, da können wir gleich nochmal drauf rauskommen. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Es hat dann doch so die, zumindest unsere Besenwagen-Prediction eigentlich gegriffen. Pauline Ferrand-Prévot hat das Ding relativ souverän gewonnen, kann man glaube ich so sagen, war wirklich völlig unbedrängt. SD-Works leider gar nichts rausgeholt. Demi Vollering, zweite.
Kascha. Ja, SD-Works, ich hab, zumindest noch das grüne Trikot mit Lorena.
Stimmt, und zwei Etappensiege, so darf man ja nicht vergessen.
Gerettet dann noch.
Genau. Kascha Nevadoma, ich habe übrigens diesen Namen nochmal beigebracht bekommen, weil wir öfters auch mal Kasia sagen. Das ist ja eine Kasia ist ja schon eine Abkürzung von Katashina und uns schrieb auf Instagram eine Polin oder eine des polischen Mächtigen und hat gesagt, im Polnischen oder überhaupt so in den slawischen Sprachen nimmt man sehr viel die Verniedlichung von Namen, also auch als ganz normalen Namen, und es heißt auf jeden Fall Kasia, nicht Kasia.
Und Niewiadoma Finney. Anscheinend genau, nicht mehr richtig. Nur Niewiadoma. Was man auch interessant, dass man, ich habe von Hochzeit gar nichts mitbekommen, anscheinend. Also sie hat Tele Finney geheiratet.
Ja.
Offensichtlich. Man hat es nicht mitbekommen und man sieht es auch auf Poseidon-Stats immer noch nicht. Aber halt bei Eurosport oder wer auch immer das übertragen hat, wurde es halt angezeigt. Ich glaube, dadurch ist man darauf aufmerksam geworden, dass die beiden geheiratet haben, würde ich sagen.
Ja. Ich will es nur am Anfang kurz abhaken. Wattbüro, sehr gut frequentiert gewesen, wunderbar. Also das auch natürlich vorbei und herzlichen Glückwunsch an Fabi, Leo und Tim. Glücklicherweise genau 3 Erstplatzierte. Wir werden euch benachrichtigen. Und ich habe es auch zum ersten Mal überhaupt auf die erste Seite vom Wattbüro geschafft. Geteilter Platz 16. Erste Seite ist 100 Leute lang, Lin, muss man sagen. Das hat auf jeden Fall besser geklappt als bei der Männer-Tour de France. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank an Woop fürs Stiften der Preise und wir benachrichtigen alle Gewinner im Nachhinein per Mail. Ja, jetzt lass in die Details gehen. Mit welchem Thema wollen wir anfangen?
Ja, also ich weiß nicht, gerne im Wochenende und dann so ein bisschen zurückgehen zu, gab ja 2 Fahrerinnen, die 2 Etappen miteinander gewonnen haben, aber ich würde schon gerne über das Wochenende reden, wo es irgendwie so am frischesten ist. Und Lin das ja auch gerade erst geschaut hat, die Siegesfahrt von Pauline. Und lass da mal irgendwie reingehen, weil ich finde das auch, dass es am meisten so raussticht, so die Erkenntnisse dessen, was die da abgeliefert hat.
Ja, die Französinnen so. Generell, würde ich sagen, haben gut abgeliefert. Was natürlich die französischen Teams vor Ort mit Sicherheit auch gefreut hat, aber das war schon sehr stark,
was sie da gezeigt haben. Ich habe gestern irgendwo aufgeschnappt, dass ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich finde, dass Pauline, Ferrand Provost, dass sie extrem dünn aussieht. Also nicht, dass sie jetzt vorher kräftig aussah, aber im Vergleich zu Roubaix. Und anscheinend sind das nochmal 5 Kilo weniger geworden. Und bei einer Fahrerin, die eh schon so im unteren 50er-Bereich unterwegs ist, finde ich das krass. Also man sieht es bei ihr auch, dass sie unglaublich dünn ist. Und anscheinend musste man sogar bei ihrem Einteiler, der vom Team ist, den hinten noch enger nähen. Also ein Einteiler, der ja ohnehin eigentlich schon für sie gemacht wurde, musste dann nochmal kleiner gemacht werden, weil sie so viel abgenommen hat jetzt über die Zeit. Und ich finde das echt krass, wie die letzten 2 Tage gefahren ist, mit welcher Souveränität. Und jetzt, also ich würde es jetzt nicht mit Poggi vergleichen, aber ich finde das war schon sehr dominierend. Also ja, mit einer Kühlheit auch, ne? Also wie sie auf dem Rad sitzt und irgendwie attackiert hat, das war schon krass. Und gefühlt hat sie auf jeden Fall gerade das Level bei den Frauen jetzt so bei der Tour nochmal richtig elevated. Also auch so im Kontext, wenn du jetzt Demi Wollering siehst oder Kasia Niewiadoma, das ist halt, die sind richtig, richtig gut offensichtlich, aber Pauline war so viel besser, dass das, also ich fand das krass. So.
Ja, das hat man ja von Etappe 1 auch irgendwie so ein bisschen gesehen. Ich meine, da hat sie ja auch schon fast aus Versehen gewonnen. Da hat sie ja noch so ein bisschen gewartet, dass Voss dann noch vorbeikommt. Und ja, es war also wirklich wahnsinnig. Ich meine, die sah auch so lange immer so aus, als würde sie gar nicht wehtun, als würde sie da nur noch Zone 2 fahren. Und dann also super starkes Wochenende jetzt gefahren. Da kam ja niemand annähernd mit.
Ja, auch gestern die Attacke, die sie im Finale gefahren ist, zu ihrem 2. Etappensieg. Ich weiß nicht, wann attackiert sie, glaube 4 Kilometer vom Ziel. Du hast gerade noch geschaut, Lin. Ich glaube ungefähr so, ne? 4-5 Kilometer vom Ziel, oder?
Ja, ich glaube so 5-6. Ja, genau. Ja. War der letzte Anstieg, die Kuppe davor, Demi Vollering attackiert tatsächlich. Das war auch schon den kompletten Tag absehbar.
Genau.
Dass sie Alibi-Attacke da nochmal fährt, wo sich ja vorher schon abgezeichnet hat, dass sie eigentlich die anderen nicht los wird. Und dann attackiert Pauline da drüber und wird alle los.
Ja, aber wie sie die Attacke auch gefahren ist, also das ist so, das war so kraftvoll. Also man ich weiß gar nicht.
Ja, die ist ja einfach also so lange weitergefahren, bis die anderen hinten aufgegeben haben, weil ja, Miriam Fischer-Black, halt. Die war ja genau. quasi fast dran. Und Pauline hat einfach so lange durchgezogen, bis die sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, okay, das also jetzt kann ich nicht mehr.
Aber auch die Art der Attacke, also na, wie sie die durchgezogen hat, ich finde das, hat man jetzt so, sieht man das selten im Frauenradsport. Also da war, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass es irgendwie doof rüberkommt, aber ich glaube, ihr versteht schon, wie ich das meine. Das war irgendwie, das war, also es, ja, das war einfach so eine andere Art von Attacke, die sieht man so selten, finde ich. Und ja, es war echt beeindruckend, wie sie dann auch weitergefahren ist. Und die wiegt halt, wie gesagt, auch nicht viel. Ne? Es ist auch nicht so, dass das irgendwie eine Fahrerin ist, die 70 Kilo wiegt und wo richtig Punch dahinter ist. Und dann, das ist dann schon krass, mit so einem Gewicht irgendwie dann auch so eine Attacke noch setzen zu können.
Ja gut, ich meine, aus dem Mountainbike hat sie ja diese kurzen, kraftvollen Antritte ja auch schon viel trainiert und so. Aber ja klar, mit dem Gewicht dann da nochmal so eine Attacke zu setzen, ist auf jeden Fall super stark.
Wer mich eigentlich genauso beeindruckt hat und so vom, also ihr sagt das schon, Paul, du hast das jetzt gesagt, so diese kraftvolle Attacke sieht man selten oder auch so eine, ja, das ist halt so, ja, mit so einem Zug dann zum Ziel durchgezogen wird, auch nicht mehr abgebrochen. Es ist ja oft so, dass wenn dann jemand hinterherfährt, wird wieder abgebrochen und dann später nochmal neu versucht, aber war eben diese Maeva Skibon, wo mich erstmal total überrascht hat, dass man sich ja jetzt schon relativ intensiv mit diesem Sport beschäftigt, aber der Name erstmal nochmal völlig neu für mich war, obwohl letztes Jahr auch schon Zweite auf einer Etappe gewesen und ich bin jetzt mal wirklich die ganzen Ergebnisse durchgegangen. Sie ist noch relativ jung, aber hat so die letzten 2 Jahre eigentlich schon wirklich irgendwie beeindruckende Ergebnisse abgeliefert und das Ganze jetzt gekrönt mit 2 Etappensiege in Folge. Und da halt wirklich beide Male, finde ich total beeindruckend, eben zu einem relativ frühen Zeitpunkt in der Etappe attackiert und komplett durchgezogen. Wirklich nicht mehr umgedreht, saß extrem gut auf dem Rad, Abfahrten extrem gut gefahren, Aero-Position auf dem Rad gehabt und durchgezogen bis ins Ziel. Hat mir mega Bock gemacht, dazu zu schauen. Also jetzt, ich bin jetzt Squibby-Fan.
Ja, ich denke, die ist auch so ein bisschen die Entdeckung der Tour, sage ich mal. Ich meine, gut, wie gesagt, letztes Jahr schon mal Zweite geworden auf einer Etappe, aber jetzt da gleich 2-mal in Folge zu gewinnen, ist auf jeden Fall super stark und da bin ich gespannt, wie die sich dann noch entwickelt.
Ja, vor allem so 2 solche Etappen, ne, halt auch hintereinander, das ist schon
auch nicht
das
so ein
schon
Glückstreffer.
Krass. Ja,
genau. Auf jeden Fall.
Aber es ist 2 Beobachtungen dahingehend. Erstens mal, ich finde es geil, dass bei den Frauen wesentlich mehr geheult wird. Also gibt es ja bei den Männern mittlerweile auch so. Ne? Also wenn Leute, die gar nicht damit gerechnet haben, irgendwie einen großen Sieg einfahren, sieht man schon auch sau oft, dass die Betreuer oder die Kollegen kommen und da die eine oder andere Träne fließt. Aber bei den Frauen halt so voll regelmäßig. Dieser wird ganz anders gefreut im Ziel. Finde ich super. B,
aber
Frage an Lin,
ganz kurz, aber kann es auch daran liegen, dass eine lange Zeit eigentlich, ich finde bis dieses Jahr, ist so weit, dass eigentlich immer die gleichen Fahrerinnen gewonnen haben, gerade bei solchen großen Rennen, das waren immer so.
Ja, es stumpft natürlich ab mit der Zeit, ne? Sieht man ja bei den Männern auch.
Ja,
also
genau.
Tadej, der flennt jetzt auch nicht mehr, wenn er irgendwas gewinnt. Aber wie ist das oder warum ist bei der Frauen-Tour de France eine andere Nachwuchswertung, weißes Trikot-Wertung als bei der Männer-Tour de France?
Ist jünger, ne?
Es ist quasi die U23-Wertung und bei der Männer-Tour de France ist es ja inklusive 25 und es sind nur 10 Fahrerinnen in der weiße Trikot-Wertung, also hier diese Maeva oder auch eine Nie Fischer-Black, die wären bei der Männer-Tour de France in der weißen Trikot-Wertung und sind es bei der Frauen-Tour de France nicht, finde ich ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht, woran das liegt, aber das ist bei den meisten Rennen bei uns so, dass es nur eine U23-Wertung gibt, also Nachwuchstrikots eigentlich immer U23 bei fast allen Rennen.
Finde ich aber eigentlich ehrlich gesagt auch besser, weil das ist so eine richtige Nachwuchswertung und ich glaube, bei den Männern wird das irgendwann auch kommen. Also ich glaube, bei den Frauen ist es geschuldet, dass man einfach viel später damit angefangen hat, solche Wertungen irgendwie regelmäßig einzuführen bei den großen Rennen und vielleicht der ein bisschen mehr darüber nachgedacht hat, was wirklich Sinn macht. Und bei den Männern ist es ja historisch, früher war ja 25, war es ja auch noch richtig jung. Mittlerweile gewinnst du halt schon dreimal die Tour mit 25. Also das ist, ich glaube, das werden die Männerradsport.
Aber bei den Frauen wird es halt zurzeit schon noch Sinn ergeben, weil, wie gesagt, in der Nachwuchswertung sind nur 10 Fahrerinnen von, weiß ich nicht, 150 gestarteten oder was.
Ja, es wird sich auch ändern.
Gewonnen hätte die Polin von UAE, Dominika Vlodarczyk.
Ja, aber ist so in Ordnung. Haben die halt, also ich find's gar nicht so schlimm. Muss sich halt vielleicht auch entwickeln, so damit das noch sichtbarer wird. Stimmt schon, ich glaube, die Beste war 32. ne?
Nienke Winke, auch ein lustiger Name, es wird 19.
Oder 19. Ja, ist jetzt nicht ganz so weit vorn wie bei den Männern, wo er quasi eigentlich, gut, Poggi nicht mehr, es hat ja jetzt Lisa Lipowitz gewonnen, aber ich finde das eigentlich in Ordnung, finde ich es gar nicht so schlimm. Aber wir waren ja gerade bei Abfahrtskünsten, ich würde da eigentlich gerne mal reingehen, weil das finde ich auch so eine krasse Erkenntnis ist. Das ist so, bei Männerradsport ist das gar nicht mehr so sehr der Fall, weil da ganz viel halt, also den Abfahrten attackieren, das funktioniert nicht mehr so richtig. Bei den Frauen ist das noch ein richtiger Hack und führt auch zu richtig Zeitabständen. Ich finde das so krass. Und das wird auch richtig gespielt. Das macht richtig Bock zu sehen. Ey.
Ja, da gibt es auf jeden Fall große Unterschiede zwischen den GC-Fahrerinnen. Ich meine, Gigante war ja da jetzt bei der Tour die große Verliererin, was das betrifft, die dann ja gestern auf der Abfahrt hat die Gruppe fahren lassen müssen oder da nicht, konnte nicht mithalten und ja dann halt so viel Zeit verloren hat, dass sie dann halt ja noch vom Podium runtergefallen ist und dann am Ende nur Sechste geworden ist im GC, weil halt dann ja auch, die war dann halt im Niemandsland, die ist halt von der Gruppe von den Favoritinnen abgefallen und war dann halt alleine da und ich meine, mit, keine Ahnung, was wiegt die, 50 Kilo, fährst halt auch alleine im Flachen da nicht mehr wieder hin.
Absolut. Aber es war schon krass zu sehen. Also es ist halt, ich kann es selber so ein bisschen nachfühlen, weil ich hatte mal einen Unfall vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren, wo ich auch bergab irgendwie die Linie versaut habe und bin halt in Gegenverkehr in ein Auto gefahren. Also so richtig schön. Also es ist am Ende echt nichts, wenig bis nichts passiert, unglaublicherweise, aber es war schon so auf dem Weg in diesen Autokühler rein, so ein bisschen Nahtoderfahrung. Und ich konnte danach 2, 3 Jahre nicht normal abfahren. Und am Anfang war es wirklich, also ich konnte es vorher gut und danach war es wirklich nicht möglich. Ich bin im ersten halben Jahr Group Rides gefahren und die mussten immer warten unten auf mich. Ich konnte es auch nicht üben, es hat wirklich gar nichts geholfen und deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil ich denke mir so bei so Fahrerinnen wie Gigante, die gehen oben in die Abfahrt rein und die geht direkt in die Akzeptanz. Also so versucht es ja fast gar nicht dran zu bleiben. Selbst so auf den Geraden direkt 30 Meter Rückstand, dann weißt du ja, so es ist raus und es muss ja was mit Angst zu tun haben. Ja, du weißt ja, dass du eigentlich,
ja gut,
dass
aber
du,
das ist halt viel bei Bergfahrerinnen, die arbeiten dann an ihren, dass sie da 10 Sekunden schneller den Berg hochfahren, aber vergessen halt leider, dass die Abfahrt danach auch dazu gehört. Und da gibt es halt viele, die da auch wirklich trainieren für. Also ich weiß, dass also ein paar Fahrerinnen da wirklich sagen, okay, wir machen jetzt mal hier so richtig Abfahrttraining, die suchen sich jemanden, mit dem, dem sie das machen und so. Und es gehört halt auch dazu.
Und aber ich meine, bei Gigante gesagt, ist es ja wirklich so, also das hat man ja, man hat ja schön zuschauen können. Es lag nicht daran, dass sie irgendwie keine gute Linie in der Kurve hatte. Die ist einfach auf der Geraden nicht in Windschatten
gegangen.
Angst vor
der Geschwindigkeit
direkt,
auch.
Die, genau, direkt
einfach
die Lücke gelassen. Und wenn man dann nur 50 Kilo wiegt und noch schlechter rollt als die anderen, dann ohne Windschatten geht es halt gar nicht. Aber ist, glaube ich, das ganze Team jetzt weiß Bescheid, dass sie die jetzt, wie werden die jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr jeden Berg runterschmeißen, den es gibt.
Ja, gut, aber Paulinia Reuacker ist ja genau das gleiche Problem. Die ist ja auch eine sehr schlechte Abfahrerin. Und,
aber
weiß man
die
auch
sah, finde ich, dieses Jahr besser aus. Also
hat doch auch Kascha, glaube ich, im Interview sogar gesagt, dass das Level auch in der Abfahrt hochgegangen ist im Vergleich zu letzten Jahr und hat dann auch gesagt, Reuackers, weiß sie noch, letztes Jahr war die immer sofort abgekoppelt und dieses Jahr ist sie sogar vorne gefahren in den Abfahrten und war souverän.
Ja, nee, also die, finde ich, hat nochmal einen starken Sprung, was Bergabfahren betrifft, zuletzt im Jahr gemacht. Und dann, ich meine, die ganzen, die jetzt da vorne angekommen sind, die sind halt auch super gut bergab. Also eine Kasia, die fährt halt auch einfach super schnell den Berg runter im Vergleich mit auch allen, nicht jetzt nur den Bergfahrerinnen. Mhm. Dann ist es natürlich, wenn man da nicht ganz so gut ist, auch direkt halt super schwierig.
Ja. Wer natürlich irgendwie in der Kurve alles verloren hat, ist die Cedrine Kerbol. Wie spricht man sie aus? Ist ja egal, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, auf jeden Fall, die stürzt ja berghoch, glaube ich, so leicht berghoch in der Linkskurve, ne?
Ja, und die sind halt zu schnell, es war ja fast schon ein U-Turn, also die Kurve hat ja richtig zugemacht und die sind halt super schnell reingefahren und dann außen weggerutscht. Kaja ist ja da auch noch gestürzt, kam dann halt aber viel schneller wieder los und Cedrine musste, glaube ich, noch die Kette hochmachen und ist dann halt schon mit Loch in den Berg reingefahren und dann haben sie es eigentlich noch ganz gut gehalten immer, aber irgendwann ist dann auch die Lücke voll aufgegangen.
Ja, es war auch schade, dass sie dadurch halt irgendwie rausgeflogen ist aus der Gesamtwertung von Platz 5.
Was ich glaube, also man muss da nochmal zusammenfassend sagen, hier Sarah Gigante mit dieser einen Abfahrt fällt sie von Platz 2 in der Gesamtwertung, den sie, glaube ich, souverän verteidigt hätte, wenn sie in der Abfahrt mit den anderen unten rausgekommen wäre, auf Platz 6 in der Gesamtwertung. Ich glaube, da kann die Laune dann doch nicht mehr ganz so gut gewesen sein, auch wenn das Team echt krass performt hat, die ganze Tour de France.
Ich glaube, es sind aber auch so mehrere Aspekte, ne? Also es ist sicherlich das Angst haben vielleicht, aber auch, wir wissen auch nicht, was sie für Übersetzung drauf hatte. Also sie fährt ja auch Swam und da wissen wir auch, da geht es ja wirklich von irgendwie 48 als größtes Campingplatz hoch zu 54 oder 56. Mhm. Und dann wäre es mal interessant zu sehen, was die anderen gefahren sind. Aber wenn sie halt sich für eine leichtere Übersetzung entschieden hat, kann halt vielleicht sein, dass sie irgendwann auch nicht mehr die Gänge hatte, um dann dazu noch wenig Gewicht, um da irgendwie noch hinterherzukommen. Ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall, muss man dann dran arbeiten, weil das darf eigentlich nicht passieren, dass du so deine Podiumsplatzierung verlierst. Die wird schon Dritte beim Giro, wenn sie jetzt noch aufs Podium gefahren wäre bei der Tour mit, wie alt ist sie, 24? Ja, 24. Das wäre schon krass.
Ja. Ja, vielleicht da abschließend noch AG Insurance Sudal. Großartige Tour irgendwie, ne? Mit Kim LeCord erstmal, da Protagonistin der ersten 6 Tage. Etappensieg, gelbes Trikot, viele Trage getragen. Konnten die jetzt auch nicht unbedingt mit rechnen und dann, man konnte halt lange damit rechnen, dass Sarah Gigante da auch noch aufs Podium fährt, dann wäre es wirklich der absolute Erfolg gewesen. Ist dann jetzt nicht passiert, können sie aber, glaube ich, trotzdem mitnehmen und als Erfolg verarbeiten und jetzt eben an den Sachen arbeiten. Und da bin ich mal gespannt, also es ist ja mal eine ganz andere Art von Spannung, was wir da sehen dann in Zukunft in den Abfahrtskünsten von Sarah Gigante.
Ja, die sind also durchweg im Team, finde ich, sehr stark gefahren, auch mit Justine Gericke, die da gestern dann als Relaisstation dann für Gigante noch mal gefahren ist und so aus der Spitzengruppe und auch Julie van der Velde, die ja super viel von vorne gefahren ist jetzt die letzten Tage und so und da ein gutes Tempo gemacht hat. Also als Team, denke ich, können die, trotz dass sie jetzt am Ende da so unglücklich das Podium verloren haben, denke ich, zufrieden sein, wie sie gearbeitet haben die Woche.
Ja, war wir gerade schon, denke, waren wir nicht, aber Basti hat hier bei uns reingeschrieben, die SD-Works-Dominanz ist beendet. Ich glaube, das kann man jetzt wahrscheinlich wirklich so auch besiegeln. Die haben keine Etappe gewonnen, ne, glaube ich?
Doch, Lorena. Doch
zweimal Wiebes. Man vergisst Wiebes immer schon, weil die nur in Grün unterwegs war.
Ja, genau Wiebes. Die auch unglaublich stark am Berg war, ja, ne? Ja. Alter Schwede, ey. Gestern kamen die irgendwann auch in der Gruppe zurück, wo ich jetzt nicht erwartet hätte, dass sie mit der Gruppe schon so früh nach dem Berg auf wieder zurückkommt. Unten im Flachen. Aber ja, die, wenn du überlegst, dass die letzten Jahre eigentlich alles gewonnen haben, ne, jetzt Anführungsstrichen nur 2 Etappensiege, aber in der Gesamtwertung keine Rolle so wirklich gespielt haben. Man hat natürlich irgendwie auf Anna van der Breggen auch alles gesetzt, aber die wird am Ende nur 11. Ja, ist das schon krass. Aber ist auch gut für den Sport, ne? Also ich meine, wenn jetzt, als wirklich so vor ein paar Jahren die Gesamtwertung hätte halt auf jeden Fall einseitiger ausgesehen. Da ist jetzt schon ein bisschen mehr, ein bisschen bunter geworden.
Ist ja trotzdem immer noch so eine Tour de France jetzt leider, wo noch so ein bisschen so ein eigentlich immer hinten dran steht. Also eigentlich eine fitte Marleen Reusser hätte ich nämlich sehr, sehr gerne da drin gesehen. Auch eine Elisa Longo Borghini, da muss man auch sagen, UAE-Team, unfassbar stark mit Maeva Skibon und Dominika Vlodarczyk ultra abgeliefert, obwohl Elisa Longoborghini eben ausgeschieden ist, die, ja, die eigentlich da hätte Fall performen sollen.
Das Ruder nochmal richtig gut rumgerissen, nachdem ihre Leaderin da rausgefallen ist. Denke ich, können die auf jeden Fall auch zufrieden sein, wie die gefahren sind. Weil das hätte man, also ich hätte das vorher jetzt auch nicht erwartet, dass Dominika da so stark dann auch vorne mit den GC-Fahrerinnen mitfährt und so. Also das war auf jeden Fall mega gut.
Und ja, Reusser, finde ich, ist so die einzige mit der Topform, die sie dieses Jahr gezeigt hat, die eigentlich alle anderen Favoritinnen hätte auch nochmal unter Druck setzen können, weil Reusser einfach die einzige ist, die attackieren kann und im flachwelligen Terrain den Abstand halten kann oder halt vergrößern kann auch gegenüber den anderen, weil da hat eine Pauline gar keine Chance. Also natürlich bergauf kann Pauline da den Abstand machen, aber Marlen Reusser kann halt auf dem anderen Terrain den Abstand machen.
Ja, das ist richtig. Also es wäre auf jeden Fall nochmal eine spannende Komponente gewesen, wenn die noch dabei gewesen wäre. Und was auf jeden Fall für den Frauenradsport ja auch gut ist, dass da jetzt so ein bisschen mehr Varianz reinkommt, dass es nicht heißt, okay, SD-Works gewinnt und der Rest fährt um Platz 2, sondern es ist ja jetzt wirklich das ganze Jahr schon dieses Jahr ein super großes Battle und was als Zuschauer ja dann auch richtig Spaß macht, sich die Rennen anzugucken.
Ja. Wie fandet ihr eigentlich das, den Beef zwischen FDJ?
Erklär den bitte nochmal genau. Ich habe den nämlich gar nicht so richtig mitbekommen.
Nee, also okay, ich weiß nicht, wie der sportliche Leiter heißt bei FDJ, also beim Team von Demi Wollering.
Auf ja, jeden Lars Fall. Boom, oder? Ist das?
Ja.
Nee.
Doch.
Nee, das war nicht Lars Boom. Lars Boom ist bei, wo ist der? Der ist nicht bei FDJ.
Doch.
Doch, der ist mit Demi zusammen von SD-Works dann zu FDJ gewechselt.
Warte mal.
Aber ich glaube, das war nicht Lars Boom, sondern der
das Team war der Manager. Teamchef, ne?
Ja. Der ja, da okay, die Aussagen getroffen hat.
Genau, auf jeden Fall hat es nicht Lars Boom gesagt, sondern ein Franzose. Und Jos van Emden, der sportliche Leiter von Visma Lease a Bike, also dem Team von der Siegerin, von der Gesamtwertung.
Steven Delcourt.
Ach so,
das ist der General Manager, der war das auch.
Genau, und dann Jos van Emden. Die haben sich halt hin und her gebieft, weil der von FDJ hat halt irgendwie gesagt, dass Leben riskiert werden, um es jetzt mal quasi überspitzt zu sagen und zusammengefasst.
Mit der Fahrweise im Feld, oder?
Genau, mit der Fahrweise im Feld. Und Jos van Emden einfach nur so gesagt hat, ja, keine Ahnung, Demi denkt wohl, dass sie in einem goldenen Käfig fährt, dass um sie herum alle ausweichen müssen. Und dass halt Radsport ist, dass so ein bisschen um Position gekämpft wird, jetzt so mal runtergebrochen. Und ich fand diesen Wechsel, es gibt dazu, ich weiß gar nicht, irgendwo, wahrscheinlich bei allen internationalen Medienoutlets findet ihr auch dazu irgendwie die Kommunikation. Es ist so witzig, sich das durchzulesen, weil wirklich der Franzose so leicht weinerlich irgendwas sagt und dann Jos van Emden einfach so richtig immer oben raufhaut und sagt, ihr seid weich, mehr oder weniger. Und ich fand das sehr belustigend. Ich weiß nicht, Lynn, hast du das verfolgt? Oder?
Ich habe es nicht so richtig mitgekriegt, nur so ein bisschen am Rande. Aber ich finde, man muss halt auch dazu sagen, da wird jetzt viel geredet um alles. Und Demi, die ja auch seit dem Sturz letzten Jahres da viel Tamtam macht, sage ich mal, und das immer wieder aufgreift, auch mit dem Sturz von Pogacar dann da nochmal gesagt hat, dass dann keiner gewartet hat und so. Und dann kommt es halt am Samstag auf der Etappe dazu, dass Kim LeCort in der Kurve gerade ausfährt oder sich versteuert und dann stürzt. Und FDJ ist halt das Tempo, das Team, was dann Tempo macht und da voll von vorne fährt, obwohl sie hätten in der Situation gar nicht fahren müssen, weil sie hatten Fahrerinnen in der Spitzengruppe und auch mit Musik die bestplatzierte Fahrerin im GC aus der Gruppe vorne. Und das finde ich halt ein bisschen fragwürdig, da so laut das Thema jedes Mal anzusprechen und das immer wieder aufzubringen und dann selber zu fahren, wenn die Fahrerin im gelben Trikot stürzt, finde ich ein bisschen fragwürdig. Weiß ich jetzt auch nicht. Dann soll man einfach gar nichts sagen, dann kann man auch fahren. Also ist trotzdem nicht fair, weil in der Situation hätte man auch einfach kurz warten können, dann wäre sie wieder dran gewesen. Aber das fand ich eine ganz komische Situation, was auch ein bisschen kritisch zu beäugen ist, denke ich.
Es ist halt auch krass irgendwie von jetzt mal rein die Beobachtung von außen. Man hat halt so den Eindruck, dass Demi Vollering schon mehr unter Druck steht als in den letzten Jahren, also zunehmend. Ich denke da halt, okay, hier sind jetzt auf jeden Fall einige größere Firmen relativ stabil investiert. Klar, erhöht das den Druck auf deine eigene Performance. Dann hast du ein Team, was komplett auf dich baut. Französisches Team will mit dir die Tour de France gewinnen. Und man konnte ihr meiner Meinung nach den Druck schon so ein bisschen anmerken. Ne? Immer so ein bisschen dünnhäutig im Vorfeld, diese Aussage da auch zu dem Männer-Peloton. Und auch dann da im Frauenfeld jetzt auf Social Media einige Aussagen gedroppt. Ja, also immer eigentlich schlau, wenn man selber schon ein bisschen unter Druck ist, auch erstmal den Ball flach zu halten und die Sachen erstmal mit Performance zu regeln oder sich darauf zu konzentrieren.
Ja, das macht's auf jeden Fall.
Ist vielleicht auch nicht so sympathisch aufgefasst worden jetzt so die letzten Wochen.
Nee, ich denke, es macht's auf jeden Fall nicht besser. Und gerade, wie gesagt, die Sachen mit dem Sturz und sowas finde ich dann halt ein bisschen fragwürdig, weil sie sich halt so oft darüber beschwert hat und es so oft wieder aufgebracht hat, das Thema, und dann selber entgegengesetzt gehandelt hat mit ihrem Team.
Ja, ist schon eine scheiß Situation, ne? Auf jeden Fall. Also dafür, dass sie ja eigentlich so das Role Model im Frauenradsport ist, ne? Also auch so medial gesehen, auch von den Unternehmen her, was Basti schon meinte. Und dann sind solche Äußerungen auf jeden Fall nicht hilfreich, um irgendwie das Image aufrechtzuerhalten. Vor allem, wenn man dann selber auch anders agiert, als man es sich wünschen würde von anderen.
Gleichzeitig natürlich auch trotzdem super stabil. Klar, sie hatte jetzt irgendwie wirklich keinen Shot auf den Sieg dieses Jahr. Hat auch selber gesagt, so, sie hat nicht die Beine, wie sie es gewöhnt ist. So Lunge und Herz meinte, sie funktionieren ganz normal, aber sie hatte nicht die Beine, um Attacken mitzugehen, da wo es wichtig war, also gerade am Col de la Madeleine. Trotzdem muss man sagen, es gab so einen Post mit den 4 Podien der Tour de France der Frauen der in Anführungszeichen Neuzeit, jetzt seit 2022, ne? Demi Vollering ist voll Jan-Ulrich-Modus. Zweite, erste, zweite, zweite. Und gleichzeitig ist Kascha dritte, dritte, erste, dritte. Also die beiden auf jedem Podium, super krass. Und dann immer jeweils eine andere noch dabei. Also Consistency ohne Ende. Trotzdem halt für Demi dieses Jahr, ich habe es ja schon so ein bisschen kommen sehen, Paul auch, mit Pauline Ferrand-Prévot, die, finde ich, spezialisiert dezidiertere Klettererin. Ich finde, Demi ist schon noch eher so eine größere Allrounderin auf jeden Fall. Wobei jetzt Ferrand-Prévot auch Paris-Roubaix gewonnen hat, muss man jetzt auch mal dazu sagen.
Ich glaube, crazy. Ich würde sagen, was der größte Unterschied zwischen den beiden ist, was man von außen wahrnimmt, dass Pauline auf jeden Fall jemand ist, die sich, glaube ich, noch viel mehr, viel mehr Sachen aufgibt, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und bei Demi Vollering, was man nicht vergessen darf, ist halt, na, sie ist jetzt in den letzten 2 Jahren irgendwie auch international gesehen immer mehr ein Star geworden und immer mehr Werbekampagnen, hat immer mehr Shootings, immer mehr Verpflichtungen, auch abseits des Radfahrens. Das kostet einfach auch Energie und Zeit, und hundertprozentig sind wir jetzt auch im Frauenbereich angekommen, wo halt dann so 1-2%, die dir vielleicht fehlen in der Regeneration, oder du kannst vielleicht eine Höhentrainingssache nicht so effektiv machen, wie auch immer, weil du Verpflichtungen hast, dass sich das halt widerspiegelt. Und bei Pauline gab es jetzt so viele Aussagen, wo sie selber auch gesagt, ich habe mich noch nicht gut genug gefühlt, ich bin noch mal in die Höhe gegangen. Ne? Also ich habe noch mal was extra gemacht. Und du hast ja, wie gesagt, das Gewicht, also rein visuell hast du das Commitment bei ihr einfach auch gesehen. Und das hat sich halt im Rennen wiedergespiegelt. Und ich glaube, ja, wie vorhin schon erwähnt, die hat das Niveau einfach noch mal gerade geliftet. So.
Und so war der Parcours aber halt auch gebaut. Ne? Dadurch, dass es jetzt zum Beispiel auch kein nennenswertes Zeitfahren gab und irgendwie diese ganze Tour, hast ja auch an der Taktik der Teams und der Fahrerinnen gemerkt, dass sie alle super konservativ, die Klassementfahrerinnen eigentlich super konservativ bis zu dieser Madeleine-Stage gefahren sind und alle da drauf gewartet haben, sich da dann zu sortieren, und so ist es dann auch gekommen. Weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn jetzt zum Beispiel nochmal ein, in Anführungszeichen, längeres Zeitfahren drin gewesen wäre, dann hätte man vielleicht gegenüber Pauline auch nochmal was gut machen können, ich weiß es nicht.
Ich meine, die hat ja jetzt dann schon mit deutlich Vorsprung gewonnen, aber ja, ich glaube, im Zeitfahren hätte sie auf jeden Fall im Vergleich zu Demi jetzt und Kasia auf jeden Fall nochmal was verloren. Weil ich, da weiß ich nicht genau, wie sie da wie stark sie da gefahren wäre. Ja, die kann sich halt super akribisch auf ihren Höhepunkt vorbereiten. Das hat sie im Mountainbike ja auch immer schon so gemacht. Und wie gesagt, von ihr war ja, seit sie auf die Straße zurückgekommen ist, das Ziel Tour de France. Und das hat man ja auch dann gesehen, wie krass sie sich jetzt einfach die ganze Zeit nur auf diese Woche vorbereitet hat.
Ja, und was man da auch nie vergessen darf, ist, ne, dieses unglaubliches Talent, also vielleicht auch ein Ausnahmetalent, auch im Vergleich zu dem, weil ist die einzige Rennfahrerin bis jetzt, die gleichzeitig Cross-Weltmeisterin, Straßenweltmeisterin und Mountainbike-Weltmeisterin, glaube ich. Alles in einem Jahr. Die WM bin ich damals selber gefahren, in Ponferrada, das war dann 2014 oder 15. 14. Also ist jetzt halt dann auch irgendwie 11 Jahre her. Und das ist wie bei Marianne Forst, das ist so ein langer Zeitraum. Inzwischen hat sie natürlich auch viel gewonnen, ist durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Das ist so krass. Also das ist, also ja, ich finde das schon Wahnsinn.
Ja. Sehr beeindruckend auf jeden Fall, wie sie fährt in allen Bereichen.
Genau.
Ich habe so die Discovery-Übertragung natürlich verfolgt und da war Matt Stevens so der Außenreporter. Und ich finde das ja so, es ist gar kein Angriff auf ihn oder auf irgendwas, aber ich finde das ja so unangenehm. Das ist ja halt hier Michael Antwerpes, ne? Macht das bei Öffentlich-Rechtlichen. Der dann einfach so Sportler attackiert und Matt Stevens, eben hier die Fahrerin, direkt bei Zieldurchfahrt attackiert und irgendein Interview machen muss und so. Ich wäre so gar nicht der Typ dafür. Weil ich immer denke, so, lass sie doch erstmal in Ruhe. Ganz, ganz unangenehmer Job auf jeden Fall. Und da habe ich auch noch mal mehr verstanden, warum Michael Antwerpes eigentlich so in Anführungszeichen unbeliebt ist bei Radsportfans.
Ja, ich glaube, es ist halt schwierig. Ich meine, die müssen ja, es gibt ja dann auch irgendwie mit den Fernsehübertragungen und sowas da alles Regelungen. Und denen wird mit Sicherheit gesagt, jetzt so schnell wie möglich dahin. Aber ja, als Fahrerin oder als Fahrer ist man da, glaube ich, auch nicht so happy, wenn man da gerade noch Nebenluft zieht und gerade versucht, irgendwie klarzukommen und dann da direkt das Mikrofon vorm Gesicht hat.
Ich habe nochmal 2 Voicemails eingeholt. So, wir hören Noemi Rück von EF Easy Post.
Hey Bastian, danke für deine Nachricht. Mach dir gerne ein kleines Update über unsere Tour. Ja, im Großen und Ganzen schaue ich eigentlich sehr positiv auf diese Woche zurück. Wir haben sehr viele Höhen und Tiefen zusammen erlebt als Team, aber ich glaube, das hat uns echt recht zusammengeschweißt und das ist wirklich auch sehr schön. Ja, was mir in Erinnerung bleibt, sind sicher die mega spektakulären Fans. Das war wirklich einzigartig, wie viele Fans das es hatte, überall am Bergpreis, im Ziel, am Start. Das ja, hat einem mega motiviert und ist echt mega schön zu sehen. Und ja, eben sonst als Team, denke ich, haben wir ganz das erreicht, was wir uns vorgenommen haben im Gesamtklassement. Und ja, das ist schade, aber das gehört halt auch dazu. Und ich glaube, wir haben alles gemacht und versucht und wir können uns auch nichts vorwerfen. Jetzt freue ich mich auf ein paar Tage Ruhe, nicht ans Velofahren denken und dann weiter geht's. Ich wünsche eine gute Zeit und alles Gute. Tschüssli.
Und hier haben wir Clara Koppenburg von Cofidis.
Hi. Also zu meinen Eindrücken. Es war wirklich eine brutal harte Tour. Also ich glaube, das war die härteste, die wir je gefahren sind, weil einfach die Länge, die Etappen und aber auch vor allem das Niveau war unfassbar hart. Also ich habe sowas noch nicht erlebt, dass man ja selten eigentlich auch die Spitze des Feldes gesehen hat, weil man einfach gar nicht nach vorne gekommen ist, weil es immer so schnell war. Wenn wir schon 50 km/h fahren, wie soll ich dann das noch schneller fahren und nach vorne fahren, weißt du? Also das fand ich schon extrem, extrem hart.
Und gerade die ersten Etappen, die waren immer in der Bretagne einfach auf extrem kleinen, schmalen Sträßchen. Und ja, wenn jeder ununterbrochen versucht, nach vorne zu fahren,
dann ist da einfach nie eine Lücke und man kommt einfach, ich fand es einfach schlimm, man ist einfach nie nach vorne gekommen und dann hat man hinten immer diesen Ziehharmonika-Effekt, weil wir durch viele irgendwie kleine Ortschaften gefahren sind und Kreisverkehre und dann ist man hinten echt total am Leiden, weil man immer wieder bremsen muss, ransprinten muss und ja. Aber ich fand auch, dass es eigentlich jede Etappe gab es so viele Zuschauer, gerade die ersten Tage in der Bretagne war es unglaublich, fand ich. Aber dann auch später, sowohl im Start- und Zielbereich als auch auf der Strecke, gerade an den Bergen, gab es wirklich super viele Zuschauer. Und ich glaube auch dadurch, dass Pauline mitgefahren ist, hat es irgendwie nochmal ganz Frankreich auf die Straßen gezogen, um uns anzufeuern oder vor allem auch Pauline. Also ich glaube, ihren Namen, den hat man wirklich überall ständig gehört, gesehen auf irgendwelchen Plakaten. Und irgendwie war das schon ganz besonders. Die schlimmste Etappe war eigentlich so die vorletzte. Die war wirklich extrem hart mit dem Col de Madeleine. Ja, also ich bin dann einfach wirklich mein Tempo da gefahren. Das einzige Ziel war irgendwie ins Ziel zu kommen im Time Limit, weil wir halt auch schon mit diesem Berg losgefahren sind. Und ja, es war wirklich ein Kampf. Und dann auch gestern war nochmal eine wirklich harte Etappe. Aber irgendwie war ich doch durch meinen Geburtstag irgendwie beflügelt und wusste, das war es, ist der letzte Tag. Jetzt einfach nochmal alles geben, um ins Ziel zu kommen. Mehr war auch gar nicht groß das Ziel. Ansonsten sind wir eigentlich schon zufrieden. Also klar, es hätte natürlich besser laufen können, gar keine Frage. Wir sind froh, dass wir es alle geschafft haben, alle ins Ziel gekommen sind, außer einer Teamkollegin. Und dass wir so lange das weiße Trikot verteidigen konnten, ist, glaube ich, auch super für unser Team, für unsere Sponsoren, dass wir dort auch ein bisschen Aufmerksamkeit hatten. Und ja, so war eigentlich meine Eindrücke. Bin froh, dass ich es geschafft habe und freue mich jetzt auf eine wohlverdiente Pause. Ja.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zu Clara Koppenburg. Basti hat gerade gesagt, sie hatte gestern Geburtstag. War ja ein schöner Geburtstag dann bei der Tour, sich zu quälen.
Großartig. Ja.
Aber was die Stimmung angeht, ich finde, das hat man auch am Fernseher oder wo auch immer verfolgen können. Also ich fand's auch sehr angenehm und man sieht auf jeden Fall auf Social Media, dass da mega viele Leute auch aus Deutschland da waren und ja, scheint angekommen zu sein, aber wird wahrscheinlich auch die gute Pauline eine Rolle gespielt haben, dass man da eine Französin hat, die um den Gesamtsieg mitgefahren ist von Anfang an, hat sich ja auch nochmal ein bisschen was beschleunigt, aber ja, war auf jeden Fall eine nice Stimmung auch von außen wahrnehmbar.
Ja, auf jeden Fall. Also so am Fernseher und auch von dem, was man so bei Instagram und so gesehen hat, war da auf jeden Fall richtig viel los, was ja auch super cool ist dann für die Stimmung. Und dass es da auch in der Männertour in nichts nachsteht von der Menge der Fans.
So, was nehmen wir mit? Ausblick, was kommt jetzt so bei den Frauen? Ich glaube, die meisten sind jetzt erstmal super froh, das hinter sich zu haben. Einige sind Giro und Tour hintereinander gefahren und brauchen definitiv jetzt mal Rest. Ich dachte mir schon so, die Favoritin hat man jetzt eigentlich bis zur Weltmeisterschaft so ein bisschen off. Kommt noch irgendwas Wichtiges zwischendrin?
Naja, als nächstes kommt jetzt die Tour de Romandie, glaube ich. Mhm. Da werden wir aber, denke ich, niemanden von der Tour sehen, also kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Da werden jetzt, denke ich, alle erstmal ein bisschen rausnehmen. Und dann gibt es als World Tour Rundfahrt noch die Simag Ladies Tour im September. Dann auch eher so wieder ein bisschen Klassiker-Terrain. Weiß ich jetzt auch nicht, da werden wir die GC-Fahrerin auf jeden Fall, denke ich, nicht sehen. Und dann, ja, denke ich, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, das wird dann so deren nächstes großes Ziel sein. Von den meisten von denen.
Hat man da aus dem Frauenfeld irgendwelche Resonanzen schon zur Weltmeisterschaftslogistik und so weiter? Gibt es da irgendwelche? Hat sich schon jemand geäußert von den Großen?
Habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Habe ich jetzt auch intern mich noch nicht so viel umgehört, weil das für mich, denke ich, eh nicht in Frage kommt. Es wird ein bisschen schwer und ich hatte jetzt an der Reise ehrlich gesagt auch nicht so viel Interesse. Ist jetzt nichts, was mich jetzt so unbedingt reizt, dahin zu fliegen. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass es logistisch alles schwierig sein soll für die Verbände, weil es gar nicht genug Flüge gibt und sowas, die da runtergehen. Da war mal ein Gespräch, ob man da mit der UCI zusammen nationenübergreifend irgendwelche Charterflüge runterschickt, um die Fahrer da hinzubekommen. Aber ja, sonst habe ich noch nicht so viel mitgekriegt jetzt.
Scheint auf jeden Fall nicht so richtig durchdacht gewesen zu sein, die ganze Aktion da in der WM. Also ich finde es auch gut, dass man in Afrika, jetzt nicht gerade nur in Südafrika, sondern halt auch in anderen Ländern die WM mal hinbringt, aber so das, was logistisch hinten dran hängt, dann auch mit der Europameisterschaft, die dann eine Woche später ist, oder nee, nicht mal eine Woche später, sondern ein paar Tage später anfängt, das ist schon alles ja, mit der heißen Nadel gestrickt auf jeden Fall.
Ich bin super gespannt, wie es dann am Ende ausgeht, was, wenn wir das mal wirklich gesehen haben, wie das abläuft und dann die Resonanzen auch von den Leuten, die da sind, wer überhaupt hinfährt, wer nicht und so weiter, da bin ich echt gespannt.
Sagen wir so, du wirst, glaube ich, relativ viele PJs sehen, die da landen und starten. Und vermutlich sitzen da sehr viele männliche Radsportler drin und weniger weibliche RadsportlerInnen.
Ja, ich finde es auch gut. Ich meine, am Ende soll man ja den Radsport auch so in die ganze Welt bringen. Und da gibt es ja auf jeden Fall auch viele Radsportfans in Afrika. Aber ja, wenn dann so ein bisschen das Rennen an sich darunter leidet, weil halt Nationen nicht mit voller Mannschaftsstärke anreisen oder andere Sportler sagen, okay, wir reisen gar nicht an, weil wir das nicht gut finden, dann ist es halt dann auch irgendwie schade. Und dann geht ja so ein bisschen das Niveau des Rennens verloren, sage ich mal. Und man will ja bei der WM dann schon überall die Besten am Start haben.
Ja. Gut, ich glaube, wir können die Tour de France dieses Jahr hiermit beenden. Mein Fazit fällt auf jeden Fall sehr positiv aus. Wie gesagt, die letzten beiden Jahre hatte ich gar keinen Bock mehr auf Radsport nach den Tour de France. Dieses Jahr finde ich es eigentlich noch geil. Neue Fan, wie sagt man?
Neues Level freigeschaltet.
Genau. Und alright. Wir sehen uns am Donnerstag, hören uns alle am Donnerstag wieder und mal schauen. Ich denke, wir hören Lynn auch demnächst mal wieder hier zu gegebenem Anlass.
Und wir sehen uns Basti auf dem Fahrrad.
Richtig.
In Österreich am Großglockner.
Davon berichten wir nächste Woche.
Genau, also ciao.
Ciao,
ciao.
Vielen
Dank, bis dann.
Viel Erfolg noch, Lynn, in Italien. Ciao.
Danke, ciao.